die Referentin des heutigen Abends, auf die ich mich auch sehr freue, Gabriele Winker aus Hamburg, Harburg, muss man genauer dazu sagen. Sie haben es gesehen, wird sprechen unter dem Titel Soziale Reproduktion in der Krise und wird damit ihren Beitrag zur Kapitalismuskritik auch formulieren und hier zur Diskussion stellen. Und sie wird gleich nochmal etwas genauer vorgestellt von Gundula Ludwig.
Ja, also ich freue mich auch sehr, dass Gabriele Winker hier ist. Ich sage jetzt noch ganz kurz ein paar Stichworte, damit wir alle ein besseres Bild haben. Also Gabriele Winker hat Sozialwissenschaften an der Universität Konstanz studiert und war dann eine Zeit lang in der Privatwirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung, ist dann aber doch wieder zurück an die Uni gekehrt und hat an der Universität Bremen promoviert mit einer Arbeit, die den Titel trägt Arbeits- und Technikgestaltung im Kontext geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung. Und das sind irgendwie ja schon damals irgendwie angelegt gewesen oder das zieht sich ja damals so durch, diese Frage der Arbeit, Technik und Geschlecht und diesem Zusammenhang. Von 1994 bis 2003 war sie dann Professorin für Arbeits- und Sozialwissenschaften an der FH Furtwangen und seit 2003 ist sie eben Professorin für Arbeitswissenschaften und Gender Studies an der TU Hamburg-Harburg. Die Arbeitsschwerpunkte sind eben von Gabriele Winker zum einen im Bereich der feministischen Theorie anzusiedeln. Und da möchte ich besonders hervorheben, dass Gabriele Winker einer derjenigen war, die diese Intersektionalitätsdebatte sehr stark im deutschsprachigen Raum verankert und ausgeweitet hat und die eben klargemacht hat, dass Intersektionalität auch zu einem wichtigen neuen Paradigma in der Geschlechterforschung gezählt werden muss. Und die aber auch zum anderen im Bereich der feministischen Theorie auch sich immer die Frage gestellt hat, wie ist denn politisches Handeln möglich? Der zweite Bereich, den ich noch vorstellen möchte, ist der Bereich der Techniksoziologie. Da arbeitet Gabriele Winker unter anderem zur Frage, wie das Normale unter Anführungszeichen in der Technik repräsentiert ist und führt das vor, indem sie die Queer Theory mit der Techno-Science ins Gespräch sieht. Also Sie sehen schon da diesen interdisziplinären und sehr kreativen Ansatz. Dann der dritte Bereich, den ich noch vorstellen möchte, ist der Bereich der Internetforschung, wo sie sich eben mit der Frage von Gender und Informationstechnik auseinandersetzen gesetzt hat und auch im Bereich der Frage der E-Democracy gearbeitet hat. Und viertens schließlich möchte ich noch auf den Arbeitsschwerpunkt der Arbeitssoziologie verweisen, wo sich Gabriele Winker eben mit Fragen der Flexibilisierung von Arbeit und der Prekarisierung von Arbeit auseinandersetzt. Und es gibt natürlich ganz viele Veröffentlichungen, die man alle auf deiner wunderbaren Homepage sehen kann. Ich möchte nur unter anderem auf den schönen Sammelband, den Gabriele Winker zusammen mit der Melanie Groß rausgegeben hat, der ist 2007 erschienen beim Unrast Verlag und trägt den Titel Queer-feministische Kritiken neoliberaler Verhältnisse. Ganz kurz noch, warum wir dich eingeladen haben, also eben, weil du, glaube ich, ganz gut zu der Frage, was bewegte Geschlechterverhältnisse dazu beitragen kannst, weil du eben zum einen dich mit den Veränderungen, den gegenwärtigen Veränderungen der Geschlechterverhältnisse auseinandersetzt und aber da eben immer eine intersektionale Perspektive da reinträgst und zum anderen auch, weil du eben eine derjenigen Wissenschaftlerinnen bist, die feministische Theorie auch als gesellschaftskritische Forschung und Praxis begreift. Und genau um diese Verbindung von politischem Engagement und Theoriebildung, da geht es uns ja auch ein bisschen im Zentrum drum und deshalb ist es schön, dass du hier bist. Ich möchte noch einen, weiterführenden Link so quasi noch in den Raum stellen, dass ja unter anderem ihr deshalb in Hamburg dieses feministische Institut gegründet habt, wo es ja auch genau um diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und politischer Praxis geht. Okay, ich freue mich jetzt sehr auf deinen Vortrag zur Sorgearbeit und zu dem Aufruf zur Care Revolution.
Ja, danke schön für die freundliche Einführung. Guten Abend erstmal allerseits, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende. Ich bin nicht das erste Mal in Marburg beim Gender Studies und Feministischen Zukunftsforschungsinstitut, sondern vor 10 Jahren, weit über 10 Jahren, war ich schon mal in diesem Gästehaus, in diesem verwunschenen Park. Und damals ging es genau um Geschlechterverhältnisse in vernetzten Systemen, also in der Informationstechnologie, in der Internetforschung. Ich habe da kam ich von meinem Schwarzwald einigermaßen weit weg in der Pampa auf 800 Meter hier zu Debatten und das hat mir sehr viel gebracht. Und jetzt hoffe ich halt, dass ich jetzt mit einem ganz anderen Thema heute wieder viel mitnehme und vielleicht auch einiges da lasse, was Sie dann weiter diskutieren können. Dieser Titel, der ist so arg abstrakt geworden, das war auf gepackten Koffern, sollte ich dann doch sagen, wie nun, also im Sommerurlaub ging es da, wie nun ich das heißen soll, da habe ich alle Schlagworte zusammengepackt, die mir so gerade so einfielen und mich bewegt haben, aber ich hoffe sehr, dass es konkreter wird im Laufe des Vortrages. Was mein Anliegen ist, das stelle ich mal einfach vorne weg. Und zwar, also das Erste ist tatsächlich dieses Care-Work, was ja in vielen sozialwissenschaftlichen Bereichen jetzt auch an Bedeutung gewinnt. Und ich verstehe das, das werde ich nachher nochmal ein bisschen erläutern. Wirklich die bezahlte und unbezahlte Arbeit, da geht es mit dem Titel Care-Work gar nicht, wer wird für was bezahlt. Sondern einfach, dass wir als Menschen einfach das als Anliegen vorneweg gar nicht lebensfähig sind, wenn wir nicht um uns selber uns sorgen. Und da meine ich nicht nur die ganz direkte Sorge bei Krankheit, sondern insgesamt um unsere Gesundheit, um unsere Fitness sorgen, aber auch um unsere Bildung, um unseren Kopf. Und das natürlich auch für andere tun, weil Kinder werden nicht zu, können sich überhaupt nicht teilnehmen an dieser Gesellschaft, wenn wir das nicht machen. Das mehr zentral ins Zentrum von Gesellschaftsanalysen zu stellen. Konkreter geht es mir heute darum, die Reproduktionsarbeit, auch das werde ich noch ein bisschen näher erläutern, als unbezahlte Arbeit, sage ich jetzt so vorneweg mehr, auch in die Debatte um die derzeitige Krise hineinzutragen und nicht immer nur ganz implizit von Produktionssystemen im Kopf zu haben, von Autoproduktion etc. Und was ich da feststelle, das wird heute Abend einen großen Raum einnehmen, diese Krise der Reproduktionsarbeit, wie ich es nenne, dass wir da noch ganz am Anfang unserer Analysen stehen, und das bringe ich deswegen auch immer ganz gern bei Studierenden an, weil ich denke, vielleicht helfen sie da ein Stück weiterzukommen. Und das Ganze, das wurde ja vorher schon genannt, hat für mich nur den Zweck, nicht, dass Wissenschaft plötzlich Politik macht, also es ist schon ein Unterschied zwischen Wissenschaft und Politik, aber dass wir Ansätze, Ideen aus unserer wissenschaftlichen Analyse in politische Bewegung hineintragen können. Das erwarte ich von uns schon. Also zumindest von mir, aber ich glaube, ich erwarte es auch von den jungen Leuten. So, wie gliedere ich das? Warum mir das alles so wichtig ist, mache ich vorneweg einfach so ein bisschen einen Punkt. Wir haben, ich komme sehr von der Soziologie, das werden Sie merken, aber Sie werden es übertragen können auf andere Sozialwissenschaften, vielleicht sogar auch auf andere Wissenschaften. Wir haben ganz spannende Debatten, die da neu beginnen derzeit, aber die verkürzt sind. Das ist mein Einstieg, dann komme ich auf die Krise der Reproduktionsarbeit zu sprechen, um dann dieses mit diesem Care Revolution am Schluss so einen Ausblick zu geben, was es denn politisch auch bedeuten kann, was wir hier debattieren. Man muss sagen, das Buch ist vor der Krise entstanden, aber wir haben im Kapitalismus ja dauernd Krisen. Wir haben im Moment das Phänomen in der Soziologie, dass tatsächlich der Kapitalismus wieder ein Stück zurückkommt. Der war nicht weg, nur die Soziologinnen und Soziologen haben ihn nicht so richtig, der Mainstream, sage ich jetzt, nicht richtig wahrgenommen. Und dafür stehen, jetzt habe ich ihn halt mal mitgebracht, die drei Jenaer Soziologen, die Sie vielleicht auch kennen, zumindest den einen oder anderen mit Namen, Dörre, Lesenich und Rosa, die nun sagen, also Gesellschaftskritik, sprechen mir schon noch ein Stück aus dem Herzen und sagen, ja, Gesellschaftskritik, wir können doch nicht als Gesellschaftsanalytiker und Analytikerinnen daherkommen und immer neue Worte kreieren, die manchmal unverständlich sind, sondern es muss ja auch eine Kritik dieser Gesellschaft sein, in der wir leben, das proklamieren sie hier wieder. Und was sie auch sagen, ich fasse es jetzt hier zusammen, dass man auch eine Theoriebildung macht, sodass Fragen ökonomischer Ausbeutung und soziale Ungleichheit wieder zur Sprache kommen. Und schon da, das ist aus dem Vorwort, aber das zieht sich durch das ganze Buch durch, ist eigentlich unklar, ob sie mit ökonomischer Ausbeutung was anderes als Produktionssystem benennen. Und die soziale Ungleichheit, sie führt dann doch immer wieder zur Klassenungleichheit. Wir finden vielleicht am Rand schon immer Ansatzpunkte, die man weiter für die Reproduktionssphäre denken könnte, aber das scheint mir an dem Punkt verkürzt zu sein. Und noch klarer und direkter sagt es mein eigener Dachverband, die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, die dann ganz euphorisch im Mai einlud, und zwar die großen Sektionen, also es waren jetzt nicht die Geschlechterforschung, sondern soziologische Theorie der Mercedes sozusagen in der Soziologie und die soziale Ungleichheit, und wie die beiden Großen zusammen einladen und sagen, Klassengesellschaft zurück in der Soziologie, es ist schon ein bisschen lustig, weil natürlich, die ist zurück in der Soziologie, nee, sie haben gesagt, Wiederkehr der Klassengesellschaft, ich sage, sie kommt zurück in die Soziologie, aber bei denen war es wirklich die Wiederkehr der Klassengesellschaft. Wir dürfen damit im intersektionalen Ansatz tatsächlich vortragen. Es war aber schwierig zu vermitteln, dass also Geschlechterverhältnisse nur in ansatzweise auf der gleichen Ebene zu denken sein könnten wie Klassenverhältnisse. Das war also irgendwie schon ein bisschen vom anderen Stern, war aber spannend. Also hier geht es um die Klassenfrage. Auch das verkürzt. Warum ich das alles bringe, ist aber, alle kommen wieder mit neuen Themen. Und ein wichtiger Schwerpunkt für mich ist die Arbeitssoziologie auch. Diese Herren kommen mit neuen Themen und sagen, wir haben die Arbeit ja immer viel zu eng gesehen, die muss man doch viel breiter fassen. Dazu haben sie 1000 Seiten, ein Handbuch, nur empfehlenswert, weil alles, was man wissen will, was derzeit in der Arbeitssoziologie so gedacht wird, ist da drin, auch sehr gute Beiträge. Und den Beitrag, von dem ich jetzt zitiere, von Gunter Voss, den finde ich sehr, sehr spannend und sehr diskutierenswert. Nur an einem Punkt eben auch wieder die Verkürzung fast klassisch. Also da muss ich es wirklich vorlesen, weil das ist so schön. Zunehmend scharf artikulierende feministische Stimmen, es kommt auch von ihm, ist nur ein bisschen ein anderes Zitat, fordern die Anerkennung der weiblichen Reproduktions-, Haushalts- und Familientätigkeit als substanzielle Arbeit in der Gesellschaft. Da werden dann diese zunehmend scharf artikulierenden feministischen Stimmen, da denkt man, naja, im Unterwort kommt jetzt, also Fußnote, kommen jetzt all die Kolleginnen, die jetzt tatsächlich schärfer werden in der Arbeitssoziologie. Er hört dann in den 1980er Jahren auf, überhaupt die Kolleginnen zu erwähnen. Das ist schon sehr nett, weil die sind ja schon fast aus der Wissenschaft raus, die kann man jetzt ja inzwischen nennen. Und so, und dann denkt man, naja, aber gut, wenn er jetzt die Arbeit breiter fasst, Mensch, egal was die Art ist, wie man miteinander umgeht, da finde ich das manchmal, da bin ich ja ganz pragmatisch, Hauptsache es geht voran. Aber 10 Seiten weiter, und das ist was sehr, sehr Typisches, merkt man, wie in Bezug zur Geschlechterforschung weitergeführt wird. Dies führt zu der wesentlich fundamentaleren und bekannterweise in heiklen Frage, ob es einen genuinen Unterschied zwischen Arbeit des einen oder anderen Geschlechts gibt. Eine Frage, die angesichts aktueller genderbezogener neuropsychischer Einsicht nicht mehr pauschal tabuisiert werden kann. Arbeiten Frauen anders als Männer und wenn ja, wie und warum und was folgt daraus? Das ist eine Koryphäe in der Arbeitssoziologie. Der hat viel Kompetenz. Und so wird eben die Frauen- und Geschlechterforschung oder die Ergebnisse der feministischen Theorie aufgearbeitet, sodass ich einfach denke, da können wir gar nicht anders, als uns einbringen, weiterzudenken, weil diese Verkürzungen natürlich zu falschen Analysen führen und damit auch zu Fehlern, wie wir überhaupt nach außen hin, egal nun für welche politische Idee, gescheites, sage ich jetzt ganz schwäbisch, Werkzeug zur Verfügung stellen wollen. Also Reproduktionssphäre ist letztendlich immer verkürzt mit drin, also ist, wenn überhaupt, mit drin verkürzt. Die Klassenanalyse steht im Zentrum ganz oft, die Geschlechterverhältnisse fallen immer wieder hinten runter. Und wenn Bezug genommen wird auf feministische Analysen, dann haben wir heutzutage sehr schnell, dass es wieder in Essentialisierungen endet. Das ist dann auch natürlich in dem Krisendiskurs, den wir rund um die aktuelle Finanzwirtschaftskrise haben, kommt genau letzter Punkt genauso wieder. Es wird jetzt mehr, das hat erst gerade Christa Wichterich, eine sehr aktive und gute Journalistin, dargelegt. Es ist heutzutage mehr Geschlechterfragen in der Debatte, als dies früher war. Es wird nicht mehr vollständig ausgegrenzt. Also es kommt jetzt, dass Frauen weniger betroffen sind als Männer, weil sie halt im personennahen Dienstleistungsbereich tätig sind. Da bleibt viel aus dem Blick, nämlich die Niedriglohnbeschäftigung, die Teilzeitbeschäftigung und. Aber noch viel dramatischer finde ich eigentlich, es kommt der stereotypisierende Geschlechterblick wieder. Man erklärt jetzt Krisen damit, dass es eben diese riskanten Männerstrategien sind, die diese Banken zum Crash bringen. Testosteronkrise, Matthias Horks, der Zukunftsforscher, steht immer für das Schlagwort, mit dem er wieder in die Presse kommt und mindestens in 10 Städten dieser Republik einen gut besuchten und gut dotierten Vortrag hält. Wir haben dann die ganze Debatte, das haben Sie sicher schon mal gehört, Dauern statt Lehman Brothers, Lehman Sisters, wäre das anders gelaufen? Und kommen dann natürlich wieder in Zusammenhang mit dieser weiblichen Verantwortungsmoral. Das war schon eine Mikrokrediten, die man Frauen gibt, weil die ja verantwortlicher mit Geld umgehen. Und jetzt sagen wir das für uns, für die Bundesrepublik mit dem vorsichtigen Anlagevermögen. Was dann passiert in dem staatlichen Krisenmanagement. Hat nichts mehr mit Berücksichtigung von Geschlechterverhältnissen zu tun. Also da wird ja nichts draus gelernt. Das sind ideologische Konstrukte, wo man sich ganz guten Abend mit verbringen kann. Das Krisenmanagement sieht dann so aus, dass eben, das wissen wir alles, Banken saniert werden und die privatwirtschaftlichen Verluste sozialisiert werden, dass eine Ankurbelung der Nachfrage durch diese Investitionsprogramme jetzt in der Bundesrepublik und Abwrackprämie passiert ist und dass dort, wo Bedarf war der personalen Dienstleistung, den Bedarf gab es ja schon vor der Krise, Kindergärten erinnere ich nur, die ausgebaut werden sollten, wo es kein Geld für gab, die wurden im Krisenmanagement nicht einbezogen und das, was auch vor der Krise breit debattiert worden ist, also vor dieser letzten Finanzkrise, das Gender Budgeting, dass bei jedem finanziellen Transaktionen politischer Art, die Genderfrage mit berücksichtigt worden ist. Ja, das können Sie sich denken, das haben Sie nie gehört. Das wurde nicht mit einem Ton irgendwo erwähnt. Und damit haben wir dann eine überproportionale Unterstützung von Männerarbeitsplätzen. Da gab es inzwischen Studien, so 70-75% sind an Männerarbeitsplätze geflossen. Bei der Autoindustrie, Bauwirtschaft und in den USA bei dieser grünen Technologie ja auch nicht anders zu erwarten. Und soziale Reproduktion, dort wieder kein Thema, obwohl gerade Brigitte Young nach in die Bundesrepublik das hineingetragen hat in die Debatte. Eine Kollegin, Politikwissenschaftlerin aus Münster, aus den USA zusammenhänge, die Information auch hier reingetragen hat, dass genau diese Subprime-Hypothekenkredite, die ja als erste dann zusammengebrochen sind, den direkten Bezug zur sozialen Reproduktion hatten. Weil sich dort Frauen, vor allem arme Frauen, vor allem schwarze Frauen, vor allem Alleinerziehende über diese Hypothekenkredite ihr Leben sozusagen finanziert haben. Nicht nur ihre Wohnungen, sondern oder ihre Häuser, die sie gekauft haben, sondern darüber hinaus, weil sie dieses Haus hatten, noch weitere Kredite aufnehmen konnten, um den Lebensunterhalt ihrer Familien überhaupt zu realisieren, sodass wir Ansatzpunkte hätten, um das zu verbinden. Das steht aber einigermaßen ja, nebeneinander, auch im politischen Diskurs. Ist ganz, ganz schwierig oder war schwierig und ist es noch, in das staatliche Krisenmanagement zumindest auf Diskursebene, zumindest auch auf einem alternativen Diskurs, also nicht im hegemonialen Bereich, andere Themen hineinzutragen, die die Geschlechterverhältnisse in der Krise deutlich machen. So, das ist die Punkt, wo ich dann auch sage, der Hintergrund, damit wir analytisch weiterkommen, der Hintergrund von dieser Verkürzung sehe ich darin, dass ökonomische Ausbeutung oder Ökonomie insgesamt, Produktionssphäre und Klassenverhältnisse zusammen gedacht werden. Und auf der anderen Seite dieser Bereich gibt, der eben weniger im Fokus sind, das ist die Reproduktionssphäre, das sind die sozialen Ungleichheiten, das Geschlechterverhältnis. Das hat schon eine Wechselwirkung, das wird jeder akzeptieren, aber es steht unverbunden nebeneinander und wenn man so ein Bild hat, dann ist natürlich klar, dass in der Finanzkrise dieses blaue Ei debattiert wird und wir mit unseren Geschlechterverhältnissen etwas ja, daneben stehen und uns überlegen, ja und wie argumentieren wir denn jetzt überhaupt? Und ein bisschen erinnert mich die Debatte in sehr frühen Debatten, da hat man nämlich Kapitalismus und Patriarchat gegenübergestellt. Das ist eine Debatte, die haben die Strukturalistinnen, ja, die ersten feministische Theoretikerinnen in der Bundesrepublik, der neueren Zeit, auch aufgenommen. Sie kamen primär von USA, Delphi Hartmann ist so ein Name, gab es zwei Systeme und das eine ist eben die Geschlechterdiskriminierung, das andere ist die Klassenunterdrückung und die Wechselwirkung. Nicht umsonst ist die Debatte irgendwann abgebrochen, weil wir mit diesen Erkenntnissen nicht so arg viel weiterkamen. Und deswegen denke ich, egal wie man es anpackt, egal für welches Thema, muss man diese Reproduktions- und Produktionssphäre deutlich enger miteinander in Verbindung bringen, auch analytisch besser in Verbindung bringen. Für mich steht da Adelheid Biesek und Sabine Hofmeister für, die das immer mal wieder schon seit 2000 verstärkt gemacht haben. Die bringen die Verbindung auch nicht nur der sozialen Reproduktion, sondern auch der ökologischen. Die kommen teils auch aus dem ökologischen Bereich. Ob Sie damit gehen, was ich jetzt sage, dass diese Verbindung dass beide Sphären für den Kapitalismus notwendig sind, dessen Hauptziel, unter dem man es auch analysieren kann, auch wenn man nicht Ökonomin ist, eben die Profitmaximierung ist. Was wir nun, Nina Degele und ich, da eingebaut haben, ist zu sagen, so, und eben diese Herrschaftsverhältnisse, die darf man nicht einer Sphäre zuordnen. Das führt nicht weiter. Dann kriegen wir auch die Intersektionalität, spricht ja immer von Wechselwirkungen. Ja, Wechselwirkungen von zwei entfernten Diskurssysteme, das geht schon im Kopf nicht. Also es ist schon schwer zu denken. Also so kriegt man das viel deutlicher hin, dass diese Verhältnisse, die wir hier erwähnen, eben die gesamte gesellschaftliche Analyse bedarf und eben bei Feministinnen natürlich wir darauf schauen müssen, dass die Reproduktionssphäre mehr im Fokus steht, weil die Produktionssphäre, ich sage immer, da gibt es das 120. Buch, das 200. Forschungsprojekt, aber wenn wir einmal zur Familie im Stress nochmal forschen wollen, dann heißt es ja, das hat Wirtschek doch einmal gemacht, auch sehr gut im Übrigen, das reicht doch jetzt sind wir damit durch. Aber wichtig ist mir hier auch, das ist jetzt nicht ganz im Schwerpunkt des Vortrages, wie wir uns das vorstellen, wenn es Sie interessiert, können wir nachher noch drüber diskutieren, aber natürlich ist mein Denken über die Krise der Reproduktionsarbeit von diesen unterschiedlichen Verhältnissen geprägt, wo die Besonderheit jetzt, ansonsten kennt man ja diesen Dreiklang Class, Race, Gender, davon geprägt ist, dass wir diese Körperverhältnisse mit einbeziehen. Das ist aber heute nicht das Entscheidende, nur der Gedanke vielleicht, weil wir eben gemerkt haben, dass diese körperliche Fitness, ob das nun Alter ist, jung sein und Alter oder also körperlich halt gesund sein oder krank sein, heutzutage ein wahnsinnig entscheidendes Diskriminierungsinstrument sowohl in der Produktionssphäre wie in der Reproduktionssphäre ist. Und wir damit auch gedacht haben, wir liegen richtig, weil es auch zu all diesen Verhältnissen gibt es ja immer soziale Bewegungen. Und auch da gibt es in den USA noch stärker als bei uns, aber auch bei uns so Bewegungen des Anti-Bodhismus, Anti-Ableismus, Anti-Lookism, also um sich zu wehren, dass wir danach bewertet werden und auch Chancen haben und Ressourcen bekommen in unserer Gesellschaft, wie wir aussehen zum Beispiel. Wie man diese vier, ich habe jetzt hier die Strukturkategorien und nicht mehr das Verhältnis aufgeführt, wie man diese vier Herrschaftsverhältnisse nun denken kann, in dieser Verzahnung, die mir so wichtig ist zwischen Produktion und Reproduktionssphäre, wollte ich Ihnen auch noch mal kurz deutlich machen, wenn man den Kapitalismus als das Einheitliche, der hat ja sehr viel Ausdifferenzierung, je nach gesellschaftlicher, konkreten, historischen Situation, je nach Land, Kontext etc. Aber wenn man die Profitmaximierung als das zentrale Ziel, also Kapitalakkumulation zur Profitmaximierung akzeptiert, dann kommen wir drauf, dass es zumindest drei Bereiche gibt, die irgendwo funktionieren müssen, damit das Gesamtsystem funktioniert. Und das ist einerseits der Zugang zum Arbeitsmarkt, der möglichst flexibel sein sollte. Und das kann ich in den Herrschaftsverhältnissen allen vier hinbekommen. Also Erwerbslosigkeit ist ein Teil des Klassenverhältnisses. Wenn ich jetzt Klasse nicht mit Marx nur Kapital und Arbeit sehe, sondern unterschiedliche Klassen kenne, dann gibt es immer erwerblose, prekäre, Niedriglohnbeziehende, Mittelstand bis hin zu Großverdienern. Mit Geschlecht wurde schon immer der flexibilisierte Zugang geschaffen, indem die Frauen halt als stille Reserve raus und rein fielen, wobei ich da nochmal mit der sexuellen Arbeit darauf hinweisen möchte, dass bei uns Geschlechterverhältnisse tatsächlich, da versuchen wir das deutsche Wort Geschlecht wieder richtig für uns in Beschlag zu nehmen, sowohl die Zweigeschlechtlichkeit beinhaltet wie die Heterosexualität oder die sexuelle Orientierung. Mit Rasse, was kein biologischer Begriff ist, sondern hier ein Strukturbegriff ist und deswegen hier ohne Anführungszeichen steht, weil er ein diskriminierender, ausgrenzender Begriff ist, wird eben die Arbeitserlaubnis über Ethnie, über Nationalitäten als Flexibilisierungspotenzial genutzt und bei Körper ist es ähnlich. Ich kann Alte und Kranke, je nachdem, ob ich sie mehr oder weniger brauche, mit dazu nehmen oder ausgrenzen. Entsprechend geht es mit Lohndiskriminierung und entsprechend, jetzt komme ich auf die Reproduktionssphäre, kann ich diese Verhältnisse denken in Bezug auf die Reproduktionsarbeit. je nach Klasse können die teils Dritte bezahlen. Das Geschlecht wird genutzt, um den, ob sie nun erwerbstätig sind oder nicht, die unbezahlte Hausarbeit noch mal mehr aufbürden zu können. Über Ethnie kriege ich Migrantinnen in die Haushalte, die dann möglichst kostengünstig sind. Und auch der Körper, wenn man Reproduktionsarbeit nicht immer nur für andere versteht, sondern auch für sich selber, dann haben wir da eben verstärkt die Anrufung und auch das strukturelle Situation, das ist ja nicht nur eine Anrufung, dass jede Einzelne für sich Gesundheits- und Altersvorsorge bitteschön realisieren muss. Das ist dann auch das, was man so bei Kieser sieht, weil da geht es möglichst schnell, die Gesundheitsvorsorge in einer halben Stunde. Das ist ja auch kein Zufall. So, das ist sozusagen der Punkt, es ist viel in Bewegung in unserer Wissenschaft, in unserer Sozialwissenschaft. Das, finde ich, sollten Sie alle zur Kenntnis nehmen. Also mich begeistert es, dass man plötzlich merkt, Arbeit ist nicht so, muss man neu definieren. Wir haben tatsächlich einen Kapitalismus moderne, das ist irgendwie sehr schön und blumig, und erste und zweite moderne hilft auch nicht unbedingt weiter. Also dass da viel Bewegung ist, aber Feministinnen oder ausgebildete Geschlechterforscherinnen in der Tat dastehen, also gefordert sind, dort Einfluss zu nehmen. So sehe es zumindest ich. So, wie kann man da Einfluss nehmen mit dem eigenen Kopf? Das ist jetzt erstmal diesen Teil, wo ich ein Beispiel der Reproduktionsarbeit verdeutlichen möchte, was zumindest mein Stand der Kenntnis dort ist, immer mit dem Fokus darauf, das ist noch lang nicht alles, da kann man noch weiter denken und kommt auch noch zu anderen Ergebnissen. Das Erste, woran man meiner Ansicht nach erkennt, dass die Reproduktionssphäre völlig unterbelichtet ist, analytisch, theoretisch, ist daran schon zu sehen, dass die Begriffe munter und flockig und absolut chaotisch durcheinander gehen. Das ist ein Zeichen für Unklarheit im Kopf, auch in meinem. Ob diese Vorstellung nun genügt, kann ich nicht sagen. Aber es ist sozusagen ein erster Versuch, es überhaupt mal zu systematisieren, dass wir eine ökonomische Perspektive haben, auch in Sozialwissenschaften, und wir haben natürlich auch die Volkswirtschaftlerinnen. Da geht es nach Entlohnung, ob es eben eine Arbeit ist, die ich als Ware verkaufe oder eben nicht. Und da steht eigentlich im Marx'schen, würde man Lohnarbeit sagen, nur hat der nie Reproduktionsarbeit leider gesagt. Das Wort gibt es da gar nicht, das kann man nur aus seinem Werk ableiten. Reproduktionssphärik oder Reproduktion kannte er natürlich schon. Lohnarbeit, teils benutzt auch ich, das sagt dann lieber Erwerbsarbeit, weil ich irgendwie die Vorstellung habe, dass es besser ankommt. Ansonsten sagt mir jemand, aber wenn ich doch Gehalt kriege, was reden Sie dauernd von Lohn? Also das ist ja auch manchmal ein bisschen die Verständlichkeit. Dann gibt es aber eine ganz andere Perspektive, nämlich den Arbeitsinhalt. Und da ist sowas wie Care Work kommt daher. Da gucke ich danach, was sind sorgende Arbeiten? Die setze ich gegenüber der Güterproduktion beispielsweise. Ich kann es auch gegenüber nicht personennahen Dienstleistungen setzen. Und dann wir haben das mal Organisationsperspektive genannt. Ich habe natürlich auch eine Institution. Das eine spielt im beruflichen Bereich, also in der Fabrik oder im Büro, und das andere im Familienbereich. Aber auch da ist die Benennung nicht ganz klar, ob man da lieber Erwerbsarbeit, Berufsarbeit sagt, versus diese Familienarbeit. Und das ist dann die Haushalts- und manche sagen auch Haus- und Sorgearbeit, teilt sich dann die Familienarbeit wieder auf. Sie sehen das, ist einigermaßen kompliziert, an das versuche ich mich so ein bisschen zu halten, ob das trägt, sind auch erste Versuche, das so ein bisschen zu systematisieren. Dann Reproduktionsarbeit selber ist auch ein Begriff, den Feministinnen zumindest oft im Mund führen, aber auch nicht richtig definieren. Also wenn ich das jetzt unter der Lohnperspektive sehe, dann würde ich sagen, es ist die notwendigen Tätigkeiten, die eben nicht wahnförmig getätigt werden oder realisiert werden. Manche sagen marktförmig, nicht marktförmig. Ich kann mir aber vorstellen, Markt gibt es schneller mal. Also eine Tauschbörse kann ich auch als Markt sehen. Während die Warenförmigkeit ist tatsächlich dann, wenn ich meine Arbeitskraft halt verkaufe gegen Lohn und Gehalt oder wie Sie es haben wollen. Ich denke, das nicht warnförmig ist vielleicht besser. Und dann kommen die Bereiche primär im familiären Bereich. Familie ist inzwischen nicht mehr Vater, Mutter, zwei Kinder. Familie wird auch im statistischen Bereich und von den Bundesfamilienministerien in den ganzen Berichten immer gesehen, zwei Generationen. Aber primär, also ich habe das natürlich auch im Ehrenamt, würde ich jetzt die Reproduktionsarbeiter auch drunter fassen. Und dann kommen halt die klassischen Bereiche, Kinder. Ich denke, man muss deutlich mehr betonen, eben nicht nur Ernährung, sondern dass Erziehung, ist ja so ein Begriff, da diskutiere ich nicht mit, da müssen Erziehungswissenschaftlerinnen ran, vielleicht ist es der falsche Begriff. Aber Bildung ist das ja Entscheidende, weil Bildung ja massenhaft auch in familiären Bereichen wieder, na, da komme ich dazu, wieder zurückgegeben wird, aber immer schon stattgefunden hat. Ich habe dann die eigene Reproduktion der eigenen Arbeitsfähigkeit, wenn ich an mich denke, was oft vergessen wird, wo die Kerstin, heißt sie, glaube ich, Jürgens mit ihrem Buch Arbeits- und Lebenskraft 2006 sehr klar darauf hingewiesen ist, dass das in die Reproduktionsarbeit hinein muss. Wir haben die Reproduktion anderer Erwerbspersonen, einfach die Frauen, die sich für ihre Männer tätig sind oder auch andersrum. Und wir haben die Versorgung unterstützungsbedürftiger Menschen, alter Menschen, pflegebedürftiger Menschen, wie man sie sehen wollen. Diese Folie, die bringe ich immer mit. Sie ist veraltet, weil das wird alle 10 Jahre nur vom Statistischen Bundesamt erhoben, werden eine echte Haushaltsuntersuchung gemacht, wer arbeitet wie viel, in welchen Bereichen. Und es ist einfach, mir geht es gar nicht so um die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung, die Sie daran sehen, das wissen Sie, das weiß, wissen viele, das wissen auch nicht Gender-Interessierte. Aber mir geht es um diese Größenordnung, das wissen die wenigsten. Mehr als ein Drittel mehr Reproduktionsarbeit als Lohnarbeit in unserer Gesellschaft, in der BRD. Und diese Daten werden auch noch sehr in Frage gestellt, weil im Reproduktionsbereich vieles doppelt gleichzeitig gemacht wird. Und das kann man ganz schwer dann erheben in so einem Tätigkeitsprofil. Das geht jetzt auch nicht genau, ob es so stimmt oder nicht. Die Größenordnung stimmt. Für die Schweiz gibt es ähnliche Zahlen von Mascha Madurin, also die das auch nochmal so bestätigen. Die nächsten Zahlen kriegen wir erst in 2013, dann wahrscheinlich für 2011. In den Zahlen davor hat sich nicht so arg viel geändert. Also in 10 Jahren, diese Daten bleiben ziemlich stabil. 10 Jahre davor war nur so ein kleines Ergebnis, die unbezahlte Arbeit, so nennen die das, also die Reproduktionsarbeit von Männern im Schnitt, noch bei 19 Wochenstunden. Und jetzt sind es 19,5. Das sind die Fortschritte der Männeremanzipation. Also in so kleinen Schritten geht es voran. So, was mir jetzt wichtig ist, ist, dass jetzt Analyse, ich habe ja gesagt, wir müssen gleichziehen mit der Analyse, tausend tolle Ergebnisse zum Fordismus, Veränderung zum Postfordismus, da müssen wir diese Reproduktionsarbeit noch stärker als bisher passiert, so meine Behauptung, hineinbringen. Manches ist klar, Fordismus, wir haben da so ein schönes System, 1960 ist der so ziemlich klassisch in den 60er Jahren in der Bundesrepublik zu sehen. Da gab es natürlich viele Zwischenlösungen, sind ja immer analytische Modelle, um sich was klar zu machen. Und da sehen wir eben noch den Familienernährer. Ich glaube, ich kann das hier kurz machen. Starkes Ernährermodell. Frauen übernehmen beinahe alle Reproduktionstätigkeiten. Männer bis hinein, das starke Ernährermodell geht ja fast bis hinein in die Arbeiterklasse, wo dann Frauen als Zuverdienst, also so wird es gesehen, vielleicht jetzt in Anführungszeichen setzen müssen, aber wo Frauen eben deutlich weniger Teilzeit tätig sind, weil das Modell aufgeht, weil wir diesen Ernährerlohn haben. Und da haben wir in der Frauenbewegung immer so salopp gesagt, die unbezahlte Frau. Ja, verhungert ist sie nicht. Also über den Lohn des Mannes war sie mitbezahlt. Es war ein Familienernährerlohn, das haben wir ja auch gesagt. Von daher komme ich gleich drauf, war das ein ziemlich teures System. Dazu ein konservativer Wohlfahrtsstaat, der dieses System in fast allen Bereichen abgesichert hat. Ehegattensplitting ist noch über, Sozialversicherung ist auch noch über, aber durchlöchert in allen Variationen. Brauche ich, glaube ich, nicht näher eingehen. Postfordismus, eine Veränderung, die viele strukturelle zyklische Wirtschaftskrise Mitte der 70er Jahre ansetzen. Da ist man sich noch einig. Man ist sich auch, glaube ich, einig, Reallohnsenkungen ab da in den letzten 10 Jahren in der Bundesrepublik sehr deutlich, sinkendes Haushaltsnettoeinkommen, damit ist der Familienlohn einigermaßen verschwunden. Das können Sie sich selber als junge Menschen klar machen. Egal, welches Modell Sie jetzt präferieren, überlegen Sie mal, wie viel Sie verdienen wollen, können, sollen, wenn Sie eine zweite erwachsene Person und 2 Kinder ernähren wollen. Da müssen Sie sich ranhalten. Also natürlich können das noch Einzelne, aber Sie können sich vorstellen, das ist nicht mehr das Tragende. In dem Zusammenhang ist die Frauenerwerbstätigkeit, die Zunahme klar und logisch. Und sie geht direkt in der gleichen Zeit überein mit einer Frauenbewegung, die genau dies fordert, nämlich eine erhöhte Frauenerwerbstätigkeit, die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt. Diese Forderungen haben auch schon Resonanz. Was da Henne und Ei ist, wird man so genau nie feststellen. Aber die steigende Bildung von Frauen, die hohen Scheidungsraten, nicht ehelichen Geburten, fallen alle in dieser Zeit dieser Frauenbewegung hinein. Das Ganze, so meine Behauptung, ist ein System was ökonomisch Sinn macht, forciert wird. Um diese Profitmaximierung noch weiter zu treiben, wird es dann auch mit sozialstaatlichen Deregulierung geht es einher, weil ich ja gewisse Absicherung in dem Maße auch gar nicht mehr brauche. Also wenn ich davon ausgehe, jede erwachsene Person ist berufstätig, dann macht die ganze Witwenregulierung überhaupt gar nicht mehr so viel Sinn. Die ganze Absicherung der Ehenfrauen, diese Deregulierungen finden statt. Und raus kommt so ein Konzept der Eigenverantwortung, was wir heute alle wissen, jeder und jede Einzelne ist eben zuständig für ihre eigene Existenzsicherung. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es zusammenkriege. Nancy Fraser hat es mal sehr schön gesagt, der Traum der Frauenemanzipation wird in den Dienst der kapitalistischen Akkumulationsmaschine gestellt. Das ist überhaupt nichts Dramatisches, also nicht, dass ich jetzt da raushören, eine Kritik an der Frauenbewegung. Das schöne Buch von Boltanski Ciappello, der neue Geist des Kapitalismus, zeigt es ganz schön auch für die 68er-Bewegung, dass jede soziale Bewegung ein Stück vereinnahmt wird für ein funktionierendes kapitalistisches System. Und so war es da auch. Das lässt sich nicht anders sehen. Nur die Frage ist, was machen wir jetzt daraus? Denn, gut, das habe ich jetzt noch eingeführt, stimmt, was machen wir jetzt daraus? Das Erste, was passiert, das sehen wir jetzt. Das ist, warum ich von Reproduktionskrise ganz allgemein gesprochen habe und nicht nur von der Reproduktionsarbeit. Was in dem Moment passiert, es fallen die raus, die diese Eigenverantwortlichkeit nicht hinbekommen. In Umfang, in einem Ausmaße, was eben da gefordert ist, sprich die Armut nimmt zu, das kennen Sie. Bildung mit Deregulierung, es fallen immer mehr raus, die dieses Bildungsniveau, was gefordert ist, so nicht mehr erreichen können. Die Doppelbelastung springt ja schon aus dem Modell heraus, eine Erwerbstätigkeit und eine Reproduktionsarbeit ohne Kinderbetreuung, der Pflegenotstand und was derzeit immer mehr kommt, außer Betrieb des jungen Mannes schon und die Älteren sind noch mehr außer Betrieb, die Überlastung in diesem Modell mithalten zu müssen. Das ist mehr so ein Panoptikum, wo das nun reingehört, das kann ich hier nicht weiter vertiefen, sondern mir geht es ja in dem Moment um die Reproduktionsarbeit. Wenn der Familienernährer verschwindet, wenn die Frauenerwerbstätigkeit steigt, wenn sozialstaatliche Deregulierung so stattfindet, wie ich gerade nur angedeutet habe in der sozialen Reproduktion, dann liegen die Reproduktionsaufgaben selber auf der Straße. Die fallen dazwischen einfach dazwischen. Also da ist eine Lücke. Das ist eine Falle. Wer soll sie denn tun? Ich sage immer mathematisch rechnen. Ich habe es ja sehr viel mit Ingenieurstudierenden zu tun, die können das hervorragend. Also wenn ich mehr arbeite, immer nur mehr arbeite, irgendwas bleibt liegen. Wenn früher 2 erwachsene Personen einen 40-Stunden-Job oder nehmen wir auch einen 45-Stunden-Job hatten und die andere Frau jetzt analytisch typisiert, das war so nicht, aber die Reproduktionsaufgabe übernimmt, dann war das eine Ungleichheit im Geschlechterverhältnis. Aber es waren zwei Jobs. Und diese Reproduktionsaufgaben nehmen mit der sozialstaatlichen Deregulierung eher zu als ab, auch mit unseren Köpfen, die gebraucht werden, mit gesundheitlichen Bildungsanforderungen, dann kann das so nicht mehr gehen. Es geht natürlich, wir sehen gleich wie, weil irgendjemand springt dann ein, aber diese zunehmenden Reproduktionsaufgaben auch für sich selber und für andere, das ist meiner Ansicht nach das Problem und das äußert sich ja auch, wenn man das jetzt nicht mehr strukturell anguckt, sondern von den Individuen her anschaut, äußert sich in diesen wahnsinnigen Ansprüchen Flexibilisierung auf der Erwerbsarbeit und wachsende Anforderung, mich selber fit zu halten. Also diese Burnout-Zahlen, die sind enorm gewachsen, weil ich schon auch ohne Kinder und Pflege zu pflegende Mutter diesen Anspruch nicht mehr gerecht werde, immer und permanent für mich selber, ohne einen anderen Erwachsenen als Unterstützung zu haben, sondern der andere Erwachsene ebenfalls in diesem Laufrad mitzuhalten. Da ist auf der individuellen Seite, ist nicht nur auf der strukturellen Seite, sondern individuell äußert sich darin, dass man das so nennt, wie Voss, ja, finde ich auch recht spannend, Voss Pongratz gesagt haben, Arbeitskraftunternehmer werden da draus, wir sind in unserem Rat, wir sagen ein Stück, wir nennen das nicht Arbeitskraftunternehmer, weil auch da haben wir das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt dummerweise, das wollte ich noch tun, das ist von Voss, 1, 2, 3. Und das Rechte haben wir dazu gemacht, weil wir denken, weil diese Leistungsorientierung, diese sich selber auch, wir haben so familienbiografische Orientierung, es gibt ja keine Grundlagen mehr, wie mache ich das, sondern ich bin gefordert, irgendwie zu gucken, wann überhaupt es möglich ist, einen Kinderwunsch zu realisieren und wann nicht, wie ich mit meinen dann in die Welt, also mit meinen Kindern regle, wie die weiterkommen. Also es gibt sowas wie Arbeitskraftmanagerin, ich muss eigenverantwortlich das machen und ich finde es immer so schön, deswegen nehme ich das manchmal mit, dieses Bild, das ist Bionade, so ein Zeitgedräng. Zug dieser Zeit, regiere dich selbst, Foucault lässt grüßen und eigenverantwortlich ist angesagt und das klappt nicht, das haut nicht hin, das sehen wir an den Krankheiten und an der Überlastung und wenn wir uns dann auch die Familienpolitik anschauen, die ja eigentlich diese Aufgabe haben müsste, genau diese Sorgearbeitenden zu unterstützen in ihren Familien, genau diese Reproduktionsarbeit irgendwie zu unterstützen, dann sieht man da eher eine Verschärfung, weil das erklärte Ziel der Familienpolitik, deswegen sage ich, das ist eine Wirtschaftspolitik, ist Frauenerwerbstätigkeit zu steigern und Geburtenrate zu erhöhen, das steht so. Und zwar ist Rürup einer der Macher dieser Richtlinien. Seit 2003 steht es in der BRD, ich glaube seit 2006 steht es auch im EU-Bereich. Frauenerwerbstätigkeitsquote muss auf 70%. Die Erhöhung der Geburtenrate ist klar über 2, damit sich das europäische Volk reproduziert in gleicher Menge. Weil das ist nicht ein primär ideologischer Punkt, so kommt es dann auch raus, weil Europäer und Europäerinnen irgendwie doch das bessere Volk sind. Nein, das ökonomisch wird es begründet, ohne eine zumindest gleichbleibende Gesellschaft und ein Wachstum der Erwerbstätigen gibt es kein Wirtschaftswachstum. Und das, wie es weitergeht, wissen Sie, ohne Wirtschaftswachstum keine Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Und das sehen Sie in dem, wenn Sie schauen, was familienpolitisch gemacht wird, dann ist das nichts anderes, als das zu unterstützen, nämlich die Frauenerwerbstätigkeit. Elterngeld wird ja nicht da gezahlt, wo es notwendig ist. Sondern Sie kennen das, bei den Erwerbslosen gerade wieder gekürzt, da gibt es gleich gar nicht mehr. Bei den Studierenden, die es nötig haben mit dem Gehalt, den sie, Gehalt in Anführungszeichen haben, ist es dann 300 € im Monat für 12 oder 14 Monaten. Aber bei Gutverdienenden, die es ja anscheinend besonders gut gebrauchen können, ist es dann bis 1.800. Also für die Leistungsträgerin, denn die braucht man, die Frauenerwerbsfähigkeit, dass die jetzt ihre Kinder kriegen, damit man irgendwie die zwei Ziele, die ja schwierig sonst übereinzubringen sind, Erhöhung der Geburtenrate und nachher sie doch wieder in der Frauenarbeit hat. Sie sehen das an der Unterhaltsreform der Neuen, die sehr schnell durch das Parlament gepeitscht wurde, ohne dass irgendjemand daran irgendwas an Widerspruch äußern konnte oder Feministinnen in dem Punkt auch zu langsam waren. da sind langjährige Hausfrauen jetzt völlig abserviert. Das ist in dieser Eigenverantwortung eben überhaupt nicht mehr angesagt. Hausfrau gehört hier nicht mehr hin. Kita-Vergabe, damit brüstet sich Hamburg nach Erwerbsstatus der Eltern, nur wenn ich erwerbstätig bin. Soll Pilotprojekt für die ganze Bundesrepublik sein, habe ich schon 2-3 Mal dort diskutiert, sind sie auch überzeugt von, dass das Vorbildcharakter hat. Familiäre Pflegeleistungen, eben keine bezahlte Freistellung, weil das, was man bei den Kindern noch hinbekommt, ist für zu Pflegende natürlich nicht so interessant, weil dort ja keine neuen Arbeitskräfte ausgebildet werden. Das sind ja nur die Alten. Und diese Akzeptanz von Schwarzarbeit im Haushalt, ist diese Reproduktionslücke, können wir es auch nennen, irgendwie zu füllen? Stellen Sie sich vor, wenn diese Schwarzarbeit verfolgt würde. Wer soll es denn dann machen? Also eine sozialversicherte Kinderbetreuung mit einem ordentlichen Stundenlohn, das können sich in dieser Republik tatsächlich nur ganz wenige Prozent der Bevölkerung leisten. So, daraus folgt, die Lücke Reproduktionsarbeit wird dann eben nicht wie bei der Autoindustrie, wenn es nicht mehr profitabel wird, dann wird es halt nicht mehr, so und so viele Autos nicht mehr gemacht. Das ist ein blödes Beispiel, weil da in der Bundesrepublik viel passieren muss, bis das eintritt. Aber nehmen wir ein anderes Produkt. Die Reproduktionsarbeit wird irgendwie dann trotzdem, zumindest bei Kindern, die lassen ja nicht auf der Straße stehen, durchgeführt. Nur wie? Wie wird es denn analytisch gemacht? Und da behaupte ich, das sind drei, kann man das drei analytisch in drei Modellen klären und kann sagen, es gibt noch sowas wie ein ökonomisiertes Familienmodell, wo wir tatsächlich zwei gut verdienende Personen in dieser familiären Struktur zusammenarbeiten. Die können diese Reproduktionsarbeit, Versorgungsarbeit, die sie nie selber leisten könnten mit zwei vollen Jobs, können es auf, solange es die Schwarzarbeit gibt oder den Minijob gibt oder die Niedriglohnbeschäftigung gibt, abgeben. Ich kann das in der Größenordnung leider, empirisch sind wir noch nicht so weit, dass wir das größenordnungsmäßig quantifizieren könnten. Dann gibt es einen Bereich, in dem prekäre Beschäftigung vorherrscht, auch in den Familien, wo es zu einer enormen Doppelbelastung kommt, in der Regel von Frauen. Das erinnert ans alte fordistische Modell, zumindest in dem im Übergang oder in dem Modell des Fordismus, wo Frauen auch erwerbstätig waren, nur ohne soziale Absicherung. Die Absicherung hat sich im prekären Familienmodell enorm verschlechtert gegenüber dem alten, damals sehr angegriffenen, mit Recht angegriffenen Ernährermodell. Und dann gibt es noch das subsistenzorientierte, da fasse ich die Bedarfsgemeinschaften darunter, wo irgendwie alle irgendwie ums alltägliche Überleben kämpfen sollen, was natürlich dann doch auch meist, wenn es um Kinder geht, bei den Frauen hängen bleibt. So, daran sieht man, dass diese Lebenskonzepte von Frauen auch die Lebens- oder nicht nur Konzepte, ist vielleicht sogar falsch, das Lebensmodell, die Lebensmöglichkeiten, die Lebensinteressen von Frauen stark abhängen. Abhängig davon sind heutzutage von der Fähigkeit, was sie für einen Beruf haben, wie sie ihre Arbeitskraft verkaufen können und von den Reproduktionsanforderungen, die natürlich unterschiedlich sind. Und dann wird da wieder deutlich, wenn man das jetzt durchixt, was ich hier nicht mehr tun möchte, dass da in der Lohnarbeit, genauso wie in der Reproduktionsarbeit, Geschlechterverhältnisse, Klassenverhältnisse, Rassenverhältnisse, Körperverhältnisse in ihrer Verwobenheit. Also dann nur so sich analysieren lässt, wenn Sie jetzt empirisch zum Beispiel arbeiten und soziale Praxen von Erwerbstätigen oder von Personen mit und ohne Sorgeverpflichtungen untersuchen wollen. So, wenn man da ist, dann stellt sich ja für mich die Frage, ja und nun, was sagen wir daraus? Wir können jetzt noch, wir müssen das besser analysieren, quantifizieren, zu schauen, wer mit wo, mit diesen neuen Reproduktionsbedingungen wie nicht klarkommt. Das kann man alles schön verfeinern, aber warum und mit welchem Impetus, mit welcher Stoßrichtung? Und da habe ich jetzt seit einem Jahr den Begriff gepflegt, weil ich gelernt habe, ohne Begriff geht das nicht. Also Care Revolution. Also das ist einfach eine Perspektive. Ich habe es jetzt einfach so lange, versuche ich es mit dem Begriff, bis eine von den Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, das ist Quatsch, und man nimmt einen anderen, mir einen besseren sagt. Also ich schließe daraus, bevor ich daraus schließe, dann ist doch schön, wenn man noch einen etwas erfahreneren Menschen hernimmt. Also es ist der Sozialhistoriker Erik Hobsbawm, inzwischen über 90, lebt, glaube ich noch, hoffe ich noch, der gesagt hat, systemimmanent gibt es im Kapitalismus drei Probleme, die auch nicht einfach lösbar sind. Also die sich nicht einfach auflösen, wenn ich jetzt noch statt Postfordismus, Postfordismus mir vorstelle. Und da nennt er eben das ökologische Problematik, hat er im Übrigen früh erkannt, auch den Treibhauseffekt. Soziale Ungleichheiten hatte ich vorher schon angesprochen. Und dann sagt er die Unterordnung des Menschen unter Ökonomie. Und das beschreibt es ganz schön. Ich dachte, das ist so ein Ansatzpunkt, wie vielleicht, wie man ja noch jemand ranziehen für mein Denken. Der dritte Punkt ist, dass der Kapitalismus durch die Unterordnung der Menschen unter die Ökonomie, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die eine Gesellschaft ausmachen, untergräbt und verkommen lässt und ein moralisches Vakuum schafft, in dem nichts zählt außer dem, was der Einzelne will, hier und jetzt. Im Gegensatz zu Maschinen und Produkten, die ständig leistungsfähiger und billiger werden, bleiben die Menschen hartnäckig menschlich. Das ist so ein Ansatzpunkt für mich, dass diese Care Work für sich und andere, für die Lebensinteressen von grundlegender Bedeutung sind, das habe ich vorher schon mal gesagt, vielleicht nützt was, wenn das auch noch ein anderer, also so ein, für mich ein Stück auch Vorbild sagt. So, aber aus der Krise dieser Reproduktionsarbeit schließe ich, wenn man politisch tätig sein will, muss man diesen Perspektivwechsel wirklich vollständig hinbekommen. Und ausgehend von der notwendigen Care-Work, das sage ich jetzt Care wieder, Care-Work, weil ich sowohl die bezahlte wie die unbezahlte Arbeit meine, und von den Existenzbedingungen wirklich jeder Einzelnen ausgehen, und zwar ganz, ganz grundsätzlich. Erstmal klingt das ja überhaupt nicht besonders raffiniert, aber ich glaube, wenn man es tun würde, dann würden wir in jedem Punkt auch auf Probleme stoßen. Warum jetzt? Weil genau jetzt die Debatten über Versagenskapitalismus in der Debatte sind, weil genau jetzt die Umverteilung wieder ein Thema ist und weil genau jetzt die Auseinandersetzung Aufgaben des Staates geführt werden. Nachdem man ja schon dachte, den Staat kann man abschaffen im Neoliberalismus, ist es ja mit der Finanzkrise deutlich geworden, so irgendwas wie den Staat braucht man. Und es geht auch wieder um die Frage, ob es vielleicht auch ein Sozialstaat sein muss. Und deswegen denke ich, wenn man sagt, die Ziel gesellschaftlicher Transformation, also Veränderung, ist im Denken erstmal nicht die Profitmaximierung, ist nicht der Wachstum, es sind nicht die Arbeitsplätze, sondern ausgehend von das, was Menschen brauchen, die Muse für sich, also die Zeit, sich überhaupt zu reproduzieren, und die Zeit, Sorgearbeit für andere bei gleichzeitiger sozialer Absicherung. Wenn man das nur mal andenkt als Vorstellung, dann kommt man schnell auf sehr alte Forderungen, die vielleicht aber gar nicht so schlecht sind. Wenn ich das haben will, wenn ich das als Perspektive akzeptieren könnte, dann kann ich in diese Perspektive die Reduktion der Erwerbsarbeit einbauen. Der Erwerbsarbeitszeit muss ich einbauen, weil sonst dieses immer noch mehr und noch mehr und noch mehr auf keine Grenzen findet. Ich kann es einbauen. Da gibt es ja Debatten drüber, das ist ja auch nicht ganz so neu, diese Arbeitszeitverkürzung, übrigens auch aus der Politikwissenschaft in Marburg immer wieder vertreten. Ich kann den Mindestlohn einbauen und ich kann auch das einbauen als Absicherung, was ja auch in anderen Zusammenhängen vertreten wird, nämlich das Grundeinkommen als Teil einer Strategie einbauen. Ich muss aber gleichzeitig, wenn ich beide Arbeitsbereiche wahrnehme, sagen, es kann nicht nur eine Erwerbsarbeitszeitverkürzung sein, es kann nicht nur ein Grundeinkommen sein, weil ich dann wieder die Reproduktionsarbeit unausgesprochen bei denen lasse als zusätzliche Tätigkeit, bei denen es schon immer war. Also heißt es sozusagen, diese Doppelstrategie, sowohl die Erwerbsarbeit zu verkürzen, wie öffentliche Bereiche zur Unterstützung familiärer Reproduktionsarbeit auszubauen. Und das sind natürlich dann so Bereiche wie Gesundheit, wie Bildung,
die Unterstützung auch in soziale Arbeit, genau, das habe ich unter soziale Dienste drin, genau. Hat dann auch im Arbeitsbereich damit zu tun, dass man die Bereiche natürlich auch aufwerten muss, damit da auch eine Qualität reinkommt. Hat auch damit zu tun, manche gehen ja da nicht mehr mit so einer Forderung, weil sie sagen, der Staat, der hat uns schon immer alle möglichen Hierarchisierungen in den Bereich gebracht, hat alle möglichen Ideologien da weitergetrieben. Deswegen schreibe ich da gleichzeitig Demokratisierung. Also das sind natürlich die Bereiche, die auch demokratisiert werden müssten. Dann ist so eine Chance für eine konsequente Care Revolution, dass tatsächlich diese Reproduktionsarbeit, die jeweils individuell einzeln gerne geleistet werden will, für uns selber müssen wir es teils, gibt es gewisse Unterstützungsmöglichkeiten, aber alles können wir nicht abgeben. Es gibt auch schon die Trainerin für meine Sportbetüchtigung, aber irgendwo gibt es Grenzen, also den Sport muss ich schon noch selber machen. Aber auch für andere kann ich dann entscheiden, was ich tatsächlich selber mache. Und es gibt auch wieder Zeit für ganz andere Tätigkeit, Ehrenamt oder politisches Engagement. Da gibt es so, glaube ich, so, wer Frigga Haug gelesen hat, ist neue 4-in-1 Perspektive. Da gibt es da so Überschneidungen in dem Ähnlichen, wie wir uns das vorstellen. Warum das nun kapitalismuskritisch ist, und zwar schon die Debatte darum, weil ich meine, ich stehe auch nicht da und glaube, dass wir das morgen erleben, aber warum allein so eine Perspektive schon kapitalismuskritisch ist, meine ich, weil diese Herrschaftsverhältnisse da durchscheinen, und zwar in beiden Bereichen es deutlich wird, einerseits diese Erwerbsarbeitszentrierung aufzubrechen, also und damit aufzubrechen, dass wir in diesem Kreislauf natürlich weiter diese Lohndiskriminierung immer wieder von Frauen, von Behinderten, das sind ja nicht nur die Frauen, sondern es sind alle anderen Gruppen, da kann man ja viele nennen, weil wir damit immer wieder den Ausschluss haben aus dem Arbeitsmarkt, Erwerbsarbeitsmarkt, ob das die Asylbewerberinnen sind, die wieder rausgegrenzt werden. Und weil der auf dem gleichen Punkt diese Zuweisung von Reproduktionsarbeit eben nicht sozusagen in dem Motto, ja, Care, das machen wir dann alles selber, sondern indem man sagt, ja, und auch diese Reproduktionsarbeit muss zu großen Teilen, weil denken Sie noch mal an die Größe, an den Umfang dieser Arbeit, auch staatlich, gesellschaftlich oder wie immer Sie es wollen, von mir aus auch genossenschaftlich, realisiert werden. Und es wird eine Debatte darum geben, wer das bisher macht und wie wir uns das aufteilen wollen. Denn ich sehe, und da ist auch die Intersektionalität ganz brauchbar für meinen Kopf, ich sehe nicht unbedingt, dass die Reproduktionsarbeit in Zukunft, wenn nichts passiert, immer nur die Frauen, die Jungen machen, weil die ja gefragt sind derzeit für den Frauenerwerbsarbeitsmarkt. Ich kann mir vorstellen, dass es übermorgen die 55-jährigen Alten, so heißen die ja schon, sind, weil die ja eh zu langsam sind in dem Erwerbsarbeitsprozess. Also man kann, man muss, wenn man solche unterscheidet, wenn man solche Gruppen sieht, die eine bestimmte Funktion haben, dann sind die tatsächlich auch, wenn man die Ideologie entsprechend noch ein bisschen ändert und sagt, was doch für eine wichtige Aufgabe das für die Alten in dieser Republik wäre, kann man sich da auch anderes vorstellen. Auf so einer ideologischen Ebene glaube ich, dass man mit so einer Care Revolution Idee, also Ideen, da können Sie noch viel dazu erfinden, diese Leistungsideologie aufbrechen kann, was ich für absolut notwendig halte. Und überhaupt wieder sozusagen von den Lebensinteressen jedes Einzelnen, jeder Einzelnen auszugehen, hieße eben identitäre Abgrenzung, die wir immer machen, die wir auch in Zukunft machen werden, aber in ihrer Abwertung, in ihrer völligen Unreflektiertheit, dass eine Gruppe die andere abgrenzt und ausgrenzt, dass man das ein Stück aufbrechen könnte, indem man sich darauf bezieht, dass eben jede und jeder ohne Care-Work oder Sorgearbeit gar nicht lebensfähig wäre und gar nicht teilnehmen könnte an unserer Gesellschaft. Und da sehe ich dann Ansatzpunkte für Solidarität und dass die nur notwendig sind für egal welches emanzipative Projekt. Das, glaube ich, ist hoffentlich klar geworden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus